Jetzt stelle ich mich mal ganz dumm und frage dich jetzt mal, also ich baue jetzt ein Gebäude. Mhm. Was empfiehlst du denn?
Ja.
In welchen Fällen? Also wann geht man lieber auf ein total standardisiertes Gerät, Kompaktgerät, wie man die heute nennt, beim raumtechnischen Gerät? Und wann geht man auf diesen Ansatz, die volle Flexibilität zu haben?
Herzlich willkommen zum TROX Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Meine Damen und Herren, Sie haben natürlich die richtige Folge herausgesucht am heutigen Tage. Wir gratulieren da schon mal ganz herzlich zu. Denn Herr Martin und ich begrüßen heute in unserer Mitte zu einer fantastischen Folge unseren hochgradig geschätzten Kollegen, den Tarek Scherif. Herzlich willkommen, Tarek. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Hallo, freue mich auch, hier zu sein.
Auf jeden Fall, da freuen wir uns nämlich riesig drüber, weil der Tarek so eine atemberaubende Geschichte hat und auch so viel zu erzählen hat. Hau mal einfach so ein paar Fakten raus über dich. Du bist ja tatsächlich 1970 geboren. Ich hoffe, das war okay, dass ich das sage. Und 1986 begann dann schon Tareks Karriere im Bereich Lüftungs- und Klimatisierung mit einer Lehre zum Heizungs- und Lüftungsbauer. Und dann ging es stark bergauf. Dann hattest du nämlich eine Zeit bei dem gleichen Arbeitgeber, wo auch Donald Trump schon mal war, bei McDonald's, angefangen am Grill, habe ich von dir gelernt. Aber schnell wurde auch McDonald's klar, dass der Typ irgendwie nach vorne an die Theke muss und irgendwie eine Vertriebsgabe hat. Da bist du, dass du dich dann das erste Mal dem Vertrieb gewidmet. 2012 bei TROX angefangen, seitdem extrem geschätzter Mitarbeiter hier von vielen Kollegen, hast ganz, ganz viel im Bereich LT-Geräte gearbeitet. Darum soll es ja auch gehen. Und dann gibt es über dich auch noch ganz, ganz viele interessante Fun-Facts. Ein paar habe ich mal mitgebracht. Zum Beispiel einen tiefen Rekord im Tauchen, habe ich gehört, liegt bei 52 Metern. Bösezungen würden behaupten, du wurdest schon mal von Nena geküsst als Kind. Das fiel mir noch ein.
Bei dem Thema des Tauchens fällt mir gerade ein, dann hat er auch endlich das Niveau von unserem Podcast
erreicht. Ja, tief tauchen. Genau. Oh, und du hast Verwandte auf insgesamt 4 Kontinenten.
Ja, genau.
Genau, da wollen wir mal nicht zu tief einsteigen, aber was ich echt spannend fände, wäre, wenn du mal den Hörern erzählen würdest, was es denn mit den 4 Ks über dich auf sich hat.
Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte, die sich eigentlich natürlich zufällig ergeben hat. Also meine Eltern sind Ende der 60er aus Kairo ausgewandert nach Deutschland und so bin ich 1970 in Karlsruhe geboren. Dann wären wir beim zweiten K, wenn man mir zugesteht, Kairo mit K zu schreiben, was wir ja im Deutschen durchaus würden.
Definitiv.
Dann hat es uns von Karlsruhe nach Kaiserslautern verschlagen. Dort habe ich tatsächlich meine Schulzeit verbracht und bin groß geworden und auch dann entsprechend die Lehre. Und zum Studium, das habe ich dann in Köln und die meiste Zeit meines Lebens habe ich in Köln verbracht. Dann wären wir bei den 4 Ks.
Welcher ist dein Lieblingsort von den 4?
Tatsächlich Köln.
Köln?
Ja.
Warum?
Ja, das
Martin,
ist...
Martin, wie der lacht. Der ist im Herzen auch Kölner.
Da gibt es ja dieses nette Lied von Cat Ballou. Es gibt kein Wort, was, ne, und so weiter, was sagen kann, was ich fühle, wenn ich an meine Heimat denke. Und so ein bisschen ist es, ne? Ein Gefühl, was ich mit Köln verbinde.
Ihr habt auf jeden Fall jetzt noch mehr Fans bekommen. In Düsseldorf ging halt die Rollladen schon runter. Aber
in dem Tracking, wer so den Podcast hört, geht es jetzt in Düsseldorf stark bergab.
Shoutout to Cologne, ja, wunderschön.
Ja.
Tarek, das ist gut. Du hast ja nicht nur, sagen wir mal, lehreseitig und den Kurzausflug zu McDonald's arbeitsmäßig auf deinem Kerbholz, sondern du hast ja auch noch eine gewisse Zeit, bevor du den Weg zu uns angetreten hast, in der Praxis gearbeitet. Was war da so dein Werdegang, dein Weg nach dem Studium in Köln, an der FH, denke ich, befasst du, ne?
Genau, ich war an der Fachhochschule in Köln und habe auch schon während dem Studium dann im Anlagenbau gearbeitet und dann auch nach dem Studium meine erste Anstellung bei Kölner Anlagenbaufirmen gearbeitet. Mhm. Ja, und da habe ich eigentlich die meiste Zeit verbracht. Ich hatte noch mal kurz vor TROX eine Stippvisite im internationalen Anlagenbau, aber die meiste Erfahrung habe ich im nationalen Anlagenbau gesammelt.
Das heißt, bei Kunden von uns quasi gestartet. Was motiviert einen dann zu sagen, zu TROX könnte ich mir vorstellen zu gehen?
Naja, einfach mal die andere Seite des Tisches, an der anderen Seite des Tisches Platz nehmen und einfach mal auch einen anderen Blickwinkel auf die Dinge. Und es ist im Anlagenbau immer dieses Geschäft, termingetrieben, Standards und Regularien getrieben. Und an der Stelle gibt es dann doch andere Schwerpunkte in der Industrie oder in der Entwicklung von Produkten.
Was machst du heute? Was ist deine Aufgabe bei uns?
Ich arbeite im Business Development für Klimazentralgeräte. Mhm. Punkt.
Und das gehört einfach alles dazu, was du tust sozusagen.
Ja, das ist an der Schnittstelle zwischen Produkt, Markt, Vertrieb und Kunden.
Mhm.
Was begeistert dich daran?
Das ist jetzt die nächste Frage tatsächlich, ja.
Ja, die Erfahrung aus fast 15 Jahren praktischer Anlagenbautätigkeit in strategische Überlegungen und in Produktanpassungen zu transferieren. Mhm. Das ist das, was mir wirklich Spaß macht. Und natürlich auch, und das muss ich ehrlich sagen, das ist ein ganz wichtiger Teil davon, die Internationalisierung. Ich mag es einfach, mit verschiedenen Kulturen, verschiedenen Märkten, Sprachen zu tun zu haben. Das liegt mir. Mhm.
Du bist ja quasi zu Trox gekommen, als Trox sich entschieden hat, auch in dem ganzen Segment der Klimazentralgeräte auch sich zu engagieren, tätig zu werden. Wie empfindest du die Entwicklung grundsätzlich, wenn du jetzt nicht nur Trox anschaust, sondern auch den Markt? Gibt es da eine zunehmende Sensitivität für die Notwendigkeit von mechanischer Lüftung, oder ist es eigentlich immer alles gleich geblieben, so von der
Nein,
Art?
Nein, ich denke, da gibt's, das ist ein wachsendes Geschäft oder ein wachsender Bedarf. Das liegt nicht nur daran, dass wir immer höhere Ansprüche haben an Indoor Air Quality. Das liegt eigentlich auch ganz viel daran, dass die Einflüsse von außen, auch man denke an Climate Change, an andere Temperaturniveaus, an andere, und natürlich auch die Erfahrung, die wir zum Beispiel durch so Krisen wie Covid hatten. Mhm. Und da kommen viele Dinge zusammen.
Gibt es aus der Internationalität heraus, die du siehst, du überblickst ja auch mehrere Ländermärkte, die Trox bedient, tatsächlich den einen Standard, wenn man über Lüftung spricht, oder gibt es dann auch Abstufungen von unterschiedlichsten Empfinden oder auch Qualitätsniveaus, von denen man sagt, ja, das tut es noch oder eben auch nicht? Wie würdest du das beschreiben? Gibt es da irgendwie so einen europäischen Gedanken? Martin erzählt immer viel über das ganze Thema der europäischen Normierung, Harmonisierung, auch über den Eurovent-Verband. Wie siehst du das aus der Praktikersicht, der auch vertrieblich die Brille auf hat?
Ja, also wir versuchen natürlich in Europa mit entsprechender Normierung das zu harmonisieren. Trotzdem ist es nach wie vor in Europa ein Flickenteppich. Diese nationale Umsetzung der europäischen Richtlinien hat eben Abweichungen. Die einen Länder haben mehr Fokus mehr auf gewisse Details als andere. Mhm. Und dann gibt's die sogenannten Market Habits, ja, die nichts damit zu tun haben, dass gewisse Standards festgelegt haben. Das geht mehr so nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht.
Kannst du ein Beispiel dafür?
Das kann nicht so schlecht sein. Ja, also zum Beispiel die Art und Weise, wenn neue ECE-Technologie zum Beispiel bei den Ventilatoren eingeführt worden ist, dann ist die am Ende am Anfang erstmal sehr skeptisch beäugt worden. Mhm. Und man hat sich die Frage gestellt, ja, wie kann ich denn ohne eine Riemenscheibe die verschiedenen Frequenzen dann noch ohne den Frequenzumformer anfahren?
Also ECE-Technik heißt direkt angetriebene Ventilatoren, oder?
Das ist eine spezielle Motortechnologie.
Ah, okay.
Ja. Also das ist jetzt mir so.
Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Krankheit der Branche. Also wenn irgendjemand mal was Neues, Außergewöhnliches macht, was eigentlich gut ist, was dann passiert ist, alle Wettbewerber erzählen erstmal allen, wie furchtbar schlecht das ist, weil das aufgrund deswegen nicht geht. Hygiene, Brandschutz, weiß der Teufel was. Um dann einfach ein halbes Jahr später zu akzeptieren, ist doch gar nicht so schlecht und es einfach auch mitzumachen.
Dann wehren die sich nicht mehr dagegen.
Dann wehren sie sich nicht
mehr. Weil es bei EC-Ventilatoren vielleicht nicht so, aber fallen mir so ein paar andere Beispiele an, wo man doch dann, als dieses Thema aufkam, dann freilaufende Ventilatoren doch wieder in so ein Teilgehäuse zu bauen und so weiter. Da haben alle gesagt, hygienisch, fragwürdig. Und 3 Jahre später haben sie dann doch wieder alle gemacht und gut gefunden.
Ja, ein weiteres Beispiel könnte die Idee zum Beispiel von hochstandardisierten Geräten mit sehr kompakter Bauform sein. Dann gibt man auch gewisse Teile des Marktes skeptisch gegenüber. Ich denke mal, alles hat seine Notwendigkeit und alles hat seinen Platz. Von daher darf es auch ruhig ein paar Habits geben im Markt. Mhm. Im Grunde genommen sind die Komponenten und die Lösungen, die es im Markt gibt, haben auch alle ihre Berechtigung.
Ja. Ja, genau. Und jetzt haben wir kurz über die Vergangenheit gesprochen. Jetzt würden wir von dir natürlich gerne wissen, das hatten wir uns ja vorher überlegt, was sind denn für dich so die Trends, die wir so zu erwarten haben? Was ist den Leuten heute wichtig? Was wird denen in Zukunft wichtig sein? Was sind so die Big Points, die dir da in den Kopf kommen?
Ja, also was mir sofort natürlich einfällt, ist die Art und Weise, wie wir bauen. Sehr aufwendig. Wir hören das ja nicht nur aus der Presse. Wir erleben das tagtäglich. Großprojekte dauern ewig. Und das kann man auch ins Kleine bringen. Und ein Stichwort dabei sind die sehr vielen, vielen Schnittstellen in der technischen Gebäudeausrüstung rund um das Gebäude. Und hier, das kenne ich auch aus meiner aktiven Zeit als Projektleiter im Anlagenbau, ist man doch sehr daran interessiert, auch trendmäßig immer mehr Schnittstellen abzubauen. Und das Sieht dann so aus, dass ich versuche, mit meinen Einkäufen oder mit meinem Design an bestimmten Produkte, die ich da zugrunde lege, möglichst wenig Schnittstellen zu anderen Gewerken zum Baukörper zu entwickeln.
Was ist so eine typische Schnittstelle? Genau,
das wollte ich nämlich wissen.
Also eine typische Schnittstelle, das ist der klassische Weg, und so wird das üblicherweise ausgeschrieben über die Gewerke. Also ich habe das Gewerk Lüftung, das Gewerk MSR, das Gewerk Heizung, Lüftung, Gewerk Heizung, Sanitär und so weiter. Mhm. Und hier ist an der Stelle schon so eine Schnittstelle zwischen der Ausschreibung MSR und der Ausschreibung Lüftung.
Also Messen, Steuern, Regeln, die Gebäudeleittechnik meinst du jetzt
sozusagen. Genau. Ja, oder auch Lüftung und Heizung, ne? Weil das muss ja auch aufeinander.
Genau, Lüftung und Heizung muss dann, ergibt eine Schnittstelle. Wir können da beliebig weitermachen mit Kälte und Heizung. Mhm. Und am Ende reden wir über ein Gesamtsystem, was das Gebäude versorgt.
Mhm. Wie kann das gelingen, Tarek? Braucht man einen Projektsteuerer? Viele sagen ja, dann nimmt man einen übergeordneten Generalisten noch, der dann nochmal von oben alles steuert und der die dann miteinander in Einklang bringt. Ist es eine Moderationsrolle, die fehlt, oder müssen Gewerke gewerksübergreifend tätig werden?
Ja, das ist natürlich, muss ich auch die Branche so ein bisschen der Frage stellen, mache ich das, was ich schon immer mache, ist das noch zeitgemäß? Mhm. Also diese blockweise Ausschreibung, ist das nicht wirklich heute vielmehr so, dass auch ein Planer, der die Lüftung plant, auch die entsprechenden Informationspunkte und Messen, Steuern, Regeleinrichtungen mitplant und in dem Fall dann auch sozusagen uns oder Herstellern der Industrie die Möglichkeit gibt, die Produkte eben so anzubieten, dass sie eben genau in diese Beschreibung passen. Mhm. Und da, glaube ich, ist noch viel Luft nach oben. Da sind wir, glaube ich, da wären wir auch, glaube ich, ein Stück weit bei Habits. Mhm. Vielleicht ist es auch ein bisschen der Frage geschuldet oder der Ausbildung geschuldet, die ja früher zu meiner Zeit immer ganz stark differenziert hat zwischen Mechanik und Elektronik oder elektrisch. Ja. Dazu gehört das Messen, Steuern, Regeln auch. Mhm. Was man aber ja in der Realität nicht voneinander trennen kann. Eine Maschine ist nur dann eine Maschine, wenn sie das tut, was sie soll.
Das ist eigentlich ein Satz, den kann man auf eine Kaffeetasse drucken, aber tatsächlich für mich sich die Frage dadurch ergeben, du hast ja schon nicht nur in diese Richtung studiert, du hast Gebäudetechnik studiert oder Versorgungstechnik?
Versorgungstechnik,
genau. Schwerpunkt Energiemanagement oder?
Schwerpunkt Technikgebäudeausrüstung.
Technische Gebäudeausrüstung. Hast du noch den Kontakt so zu Hochschulen, dass du siehst, dass da ein Umdenken stattfindet? Gerade, weil die Frage wäre ja, jetzt werden ja immer weniger Leute nicht nur geboren, sondern weniger Leute in den Job entlassen. Nicht vom Job entlassen, sondern in den Job hineingehend mit der Aufgabe betraut, das zu lösen. Ist das realistisch? Siehst du da eine Trendwende?
Ja, die Hochschulen haben schon reagiert. Also die Studieninhalte haben sich angepasst.
Ja.
Die Ausbildung haben sich angepasst. Also beginnt ja schon in dem dualen System, also bei der Lehre. Mhm. Da ist man sich klar einig drüber, dass die Dinge oder die Lehrinhalte der Realität angepasst werden müssen. Aber die Leute, so wie ich sag mal, die Dinosaurier, oder die das schon seit dem letzten
Jahrhundert
machen.
Jahrtausende eigentlich schon.
Ja,
schon,
genau. Da ist bestimmt auch noch der Bedarf, sich an den neuen Gegebenheiten anzupassen.
Ja, ich glaube, es gibt auch immer, ist ja auch total menschlich, eine gewisse Bewahrermentalität. Ja. Ne? Ich habe tatsächlich jetzt auch gehört, es gibt ja jetzt an einigen Berufsschulen, hatten wir auch mal eine letztens zu Gast, sogar von ein bisschen weiter weg, die bieten jetzt so Bildungsgänge an, so Gebäudesystemintegrator und sowas. Das sind so Bildungsgänge, die gab es
früher. Kann man auch als Weiterbildung bei der IPOS machen oder so?
Genau, und das ist ja auf jeden Fall was glaube ich, auch wichtig ist, dass wir heute die Leute ausbilden, die später diesen Anforderungen auch gerecht werden dementsprechend. Ne? Jetzt sprachst du schon das Thema an, standardisierte Geräte, Kompaktgeräte und auch frei konfigurierbare LT-Geräte. Und jetzt stelle ich mich mal ganz dumm und frage dich jetzt mal, also ich baue jetzt ein Gebäude. Mhm. Was empfiehlst du denn?
Ja.
In welchen Fällen? Also wann geht man lieber auf ein total standardisiertes Gerät, Kompaktgerät, wie man die heute nennt, beim raumtechnischen Geräten? Wann geht man auf diesen Ansatz, die volle Flexibilität zu haben?
Ja, also mir könnte man nur raten, was ist die Anwendung und was ist das Ziel? Also zum Beispiel ist eins meiner Kriterien, ich brauche schnell eine Lösung für mein Design oder für meine Anwendung. Dann empfiehlt sich natürlich, was Standardisiertes zu nehmen, weil das ist sofort verfügbar. Mhm. Dann in der Komplexität meiner Anwendung, also je einfacher meine Anwendung, ich gebe ein Beispiel, also wenn es darum geht, in einer Turnhalle die Lüftung aufrechtzuerhalten, dann geht man sehr vermutlich eher den Weg der Standardisierung, weil eine große Individualität ist bei einer Turnhalle nicht zu erwarten.
Eine Kubikmeterzahl ist wahrscheinlich vergleichbar, Dreifeldhalle 20.000 Kubik oder so und dann
ja, also gibt es die eine oder andere größere, aber ja.
Hast du jetzt gesagt, Dreizweckhalle, 20.000 Kubik, das war jetzt schon ein bisschen so.
Dreifeldhalle. Ja. Ja. Ja, also die man unterteilen kann. Ne?
Dreifeld-Sporthalle, ja. Ja. Ich habe ja früher Sportbodenheizung gemacht.
Ach, hat man gar nicht gemerkt.
Ich weiß. Haben die merken die bis heute nicht.
Sportbodenheizung. Das ist geil. Ein Wort. Was ist das? Ist das eine Fußbodenheizung?
Das ist eine, ja, es gibt, und da muss man überlegen, es gibt punktelastische Systeme, also sogenannte Flächenschichtsysteme, die mit einer Polymer-Flex-Schicht sind, um eben die Energie rauszunehmen aus dem Boden. Da darf ja kein starrer Boden sein, das ist nicht gut für die Gelenke. Oder eine konstruktionselastische Fertigung, und zwar ist es dann ein sogenannter Schwingboden. Das sind dann Holzträger, die geben dann nach, damit sie halt die Entlastung herbeiführen. Und jetzt kommt's, meine Damen und Herren, bleiben Sie dran, weil bei solchen Sportarten wie Basketball oder auch Handball, wenn wir da im Basketball, wir gerne mit Parkett gearbeitet, dann arbeitet man natürlich mit einer Konstruktionselastik, also einem Schwingboden. Wenn dann so, ich sage jetzt mal, von meiner Statur aber 10 Kilo mehr, 10 Herren unterm Korb stehen, ist das für den Boden mittelmäßig, dann werden die halt nochmal zusätzlich verstärkt, so tatsächlich unter den Körben, weil dann stehen sie einmal die ganze Zeit rum und warten, dass der Ball runterkommt. Also solche Böden sind nochmal verstärkt, und das macht man, das spielt man in einer Dreifeld-Sporthalle zum Beispiel.
Ich habe auf jeden Fall ein paar Wörter genannt, die
konstruktionselastischer Boden, ja. Ein Schwingboden.
Polymer irgendwas?
So gibt es aus Polyurethanschaum dann, das ist eine Polymerkonstruktion. Je nachdem wie dick. Und auch nicht. Aber falls jemand einen braucht, ich kann das immer noch berechnen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, du hast da noch so einen, irgendwie so einen Vertragsbestandteil.
Ich könnte jetzt so viele Hersteller nennen, wo man die kaufen kann, aber
das lassen wir jetzt.
Das darf ich auch nicht mehr.
Also in der Turnhalle würdest du sagen, ist eher was für eine standardisierte Anwendung. Gibt es noch weitere Anwendungen? Was ist das noch für Anwendungen, wo du sagst, da ist eigentlich ein standardisierter Ansatz oft gut genug?
Ja, ich könnte mir ein sehr gutes im Einzelhandel weitestgehend vorstellen. Vielleicht ein kleineres Büro oder so, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen.
Also aber dann auch in der Kombination mit Kälte schon, dass dann so eine Abwärme- oder Kältenutzung ist, wie in den Kühltruhen zum Beispiel. Also weil ein Supermarkt finde ich ja schon dann irgendwie komplexer.
Ja, da sprichst du was an. Da wird es natürlich etwas komplexer, sobald ich das Thema Kälteerzeugung mit den Supergaben, auch das kann man sich sehr gut standardisiert vorstellen.
Okay.
Aber man muss natürlich damit leben, dass es dann weitestgehend, zumindest ein Teil des Geräts, weitestgehend auf dem Dach abspielt.
Ja. Ey, übrigens muss ich noch mal ein Randthema ansprechen, weil es mir gerade in den Kopf kommt. Supermarkt, ne? Habe ich letztes Mal drüber nachgedacht. Da ist doch das Klima immer falsch eigentlich, oder? Also wenn ich im Sommer da reingehe, dann habe ich ja meist sommerliche Sachen an, dann friere ich immer in dem Kühlbereich.
Und wenn ich im Winter da reinkomme,
da gibt es ja keine Garderobe, wo ich meine Wintersachen aufhänge. Ja. Da ist es immer zu warm, oder?
Ja, ist richtig. Aber wir machen ja mit Lüftungsgeräten nicht nur warm und kalt, wir wollen ja lüften. Ja. Und das ist im Supermarkt ganz klar gekoppelt an die Besucherzahl, ne? Oder anders gesagt an den CO2.
Aber eigentlich müsste man im Supermarkt das ja so machen, anders als in allen anderen Gebäuden, dass man im Sommer höhere Raumtemperaturen einstellt.
Ja.
Quasi. Und im Winter kühlere.
Deutlich. Das wird aber dann Frischkäse nicht so mögen, ne? Also, stell ich mir so vor.
Wenn die Kühlmöbel geschlossen sind, dann geht's ja eigentlich.
Ja.
Und es gibt auch einige Supermarkt-
Die sind ja Anbieter, hier in die nutzen. Sind die ja meist nicht geschlossen. Im Bottrop scheint es besser zu
sein. Ja, da ist natürlich, da müssen sie die Energie sparen.
Aber das habe ich schon so oft gedacht, da ist immer falsch. Naja, das als kleiner als kleiner Seitensprung. Jetzt kommen wir mal in die andere Welt.
Ich gehe auch mal grundsätzlich mit Flipflops
rein. Frei konfigurierbare LT-Geräte, also die volle Flexibilität, wo man wirklich das Gerät maßgeschneidert auf die Bedarfe auslegt. Wann empfiehlt man sowas? Wann hat das so einen richtigen Mehrwert?
Ja, man hat so einen richtigen Mehrwert. Also erstmal ganz klar, die Erfahrung, die man selber als Betreiber, als Ingenieur, wie auch immer gemacht hat, die möglichst in einem Produkt wiederzufinden, da möchte man eben zutun. Warum auch immer? Zum Beispiel, weil man einen gewissen Platzbedarf braucht für seine Wartung, die Mitarbeiter vielleicht ein bisschen beleibter sind, wie auch immer. Also da Erfahrung aus dem Facility Management zu integrieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen als Individualisierung. Dann gibt es aber auch einfach technische Anforderungen, die es notwendig machen, die man nicht so einfach von der Stange kaufen kann. Eine gewisse Druckhaltung in der Produktion, Reinraumkonditionen, Dinge, die dann dafür sorgen, dass eine Produktionsqualität aufrechtgehalten wird und eben eine gewisse Anlagenverfügbarkeit da ist.
Wie stehst du zu dem Thema Redundanzen? Ist das was du zunehmend entdeckst, weil die Leute Prozesssicherheit wünschen, oder ist es Spielerei?
Nein, also auf keinen Fall kann man das Spielerei nennen. Natürlich ist das eine konkrete Anforderung aus dem Markt. Man muss sich das einfach vorstellen. Ich betreibe eine Produktion, ich brauche dafür die Belüftung. Und eine Produktion hat immer ja gleich mit meiner Existenz zu tun. Also brauche ich höchste Anlagenverfügbarkeit und muss sicherstellen, dass sie mir die quasi nie ausfallen. Deswegen Redundanzsysteme, die werden also immer eine Rolle spielen. Mhm. Und immer da, wo produziert wird, sehe ich die auch ganz vorne. Mhm.
Wie muss man sich das vorstellen? Laufen die dann abwechselnd mal, dass die immer getestet werden? Oder steht eins einfach 10 Jahre ungenutzt rum und dann, wenn es loslegt, dann rüttelt sich's einmal und dann fährt's los?
Das ist übrigens eine sehr schöne Frage, weil sie gleich zwei beinhaltet und auch zeigt, wie wichtig sozusagen die einheitliche Denke bei Messen, Steuern, Regeln ist. Genau, wäre sehr ungünstig, dass eine der beiden Ventilatoren oder einer der beiden Redundanzsysteme steht. Natürlich wechseln die in einem gewissen Intervall und hier hat man dann auch eben die Schnittstelle zur Steuerung, die auch notwendigerweise dann in der Hand des Redundanzsystems sein sollte.
Mhm. Und energetisch gesehen? Wie ist das da? Was kann man da mit einer individuellen Lösung noch rausholen, was man mit einer standardisierten so von der Stange nicht bekommt?
Ja, man kann eben auf den Punkt sozusagen sein System auslegen, also zum Beispiel Druckverluste reduzieren oder vielleicht auch notwendigerweise höhere Druckverluste in Kauf nehmen innerhalb des Geräts, wenn zum Beispiel die Akustik exorbitant auf den Punkt zu reduzieren ist. Oder eben auch, man kann sich diverse Filterstufen vorstellen, bis hin zur HEPA, also HEPA-Filtrierung in dem Gerät, wo es dann einfach wirklich notwendig ist, darüber nachzudenken, welche individuellen, konkreten Anforderungen habe ich da drauf.
Gibt es so ein Highlight von dir, wo du sagst, das war so eine der komplexesten Anwendungen, die man begleitet hast? Und was war so die Herausforderung, die da gelöst wurde?
Also ich weiß nicht, ob es die komplexeste ist. Also ich kann mich erinnern an eine Sache, an ein Event, das jeder in Erinnerung hat, nämlich an die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass die U-Bahn, ja, die Metro oder die, wie nennt man das?
Das weiß ich auch noch, ey.
Die Fans eben in die Stadien bringen, die läuft unterirdisch. Und jetzt glaubt man, okay, unterirdisch, 12 Meter in der Tiefe, tolles Klima, ist leider nicht so. Da herrschen dann Temperaturen, wenn man nichts gegen tut, von über 40 Grad mit entsprechender Luftfeuchtigkeit.
Crazy. Auch 12 Meter tief. Unter der Erde.
Einfach. Unter der Erde.
Okay.
Und dafür haben wir Geräte konzipiert und geliefert. Das ist jetzt erstmal nicht spannend, zumindest so an sich. Jetzt muss man nur wissen, dass da Züge durchfahren. Und der Zug ist wie so ein Korken, der die Luft vor sich herschiebt. Und in einer Sekunde saust er an der lüftungstechnischen Verbindung zum Gerät vorbei. Mhm. Das heißt, der drückt erst mit sehr viel Druck und zieht dann aus dem Gerät. Und genau das mussten wir Rechnung tragen.
War das nicht bei dem Projekt so, sogar, dass die Geräte parallel zu dem U-Bahn-Tunnel waren und quasi die kalte Luft in den U-Bahn-Tunnel gefördert haben und der Zug die wie so einen Kolben reingeschoben hat?
Genau. Und dann aber auch ja wieder gezogen.
Und
ja,
dann diese Druckstöße, ja, das die Druckstöße, weiß ich noch.
Ja, innerhalb von Sekunden quasi. Ja.
Okay, das musste das Gerät
ausgleichen
können.
Ausgleichen können. Und eben.
Hast du das vor Ort eigentlich mal gesehen?
Ja, ich war im Bau da und ich kann mich erinnern an einen Tag im Oktober in 12 Meter Tiefe, 35 Grad im Schatten und 85% Luftfeuchte. Im Oktober.
Im U-Bahn-Tunnel in Katar. Was ist da so das Gefühl?
Ich hätte gesagt, was ist da der Dresscode? War eigentlich meine Frage.
Da wünscht man sich doch wieder in Köln zu sein.
Also man hat ja eine gewisse Verantwortung. Man kann ja schlecht in Shorts sozusagen sich seinem Kunden präsentieren. Das geht leider nicht. Aber ich kann sagen, das ist im Prinzip, man fühlt sich wie in der Sauna. Man läuft also ständig mit einer Wasserflasche rum. Und der Bauherr ist auch sehr angehalten, dafür Sorge zu tragen, dass du nicht dehydrierst und hast dann eben entsprechend auf Toiletten auch eine Farbskala, um vergleichen zu können, direkt bist du schon dehydriert oder
echt?
Nicht.
Ja. Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Also dann gehst du mit deiner, was heißt Vergleichsskala? Du gehst
also ganz platt gesagt, vor dem Urinal ist eine Skala und du siehst sozusagen eins zu eins eine Farbgebung, in welchem Gelbspektrum sich das befindet.
Martin macht gerade so große Augen. Wenn in der Kölner Arena, bei der lachenden Kölner Arena passiert das nicht. Da hat jeder genug zu trinken. Da hat einfach jeder genug zu trinken.
Das passiert da nicht. Hast du noch so ein Projekt, wo du sagst, das ist außergewöhnlich?
Vielleicht eins, wo Deutschland erfolgreicher war beim Fußball?
Ja. Also wir haben auch einige Reinräume, die sind auch mehr sehr spektakulär. Ich will nur jetzt nicht die Endkunden,
die nennen wir natürlich nicht.
Hast du noch irgendeinen Ort?
Ja, in Freiburg. Da kann man auch sehr gut.
Freiburg möchte keiner nennen.
Aber wir haben da zum Beispiel einen spannenden Ort nochmal zu sagen. Wir haben natürlich auch die, das war jetzt in Ägypten, in Kairo, in der neuen Hauptstadt, auch die neue Opera, die Geräte geliefert. Auch im Turnkey, also auch sozusagen mit super reduzierten Schnittstellen.
Und dann schlüsselfertig montiert, genau. Übergeben. Mit lokalen Anlagenbauern dann?
Ja.
Wie ist das, ohne das despektierlich zu meinen, aber wie funktioniert interkulturelles Bauen? Sind das dann Leute, die auch mit Nachunternehmern vor Ort arbeiten? Oder mit wem redest du denn da vor Ort? Mit dem Capo, mit dem Projektleiter? Wer ist derjenige, der dabei ist und der es auch auf der Baustelle so übersetzt? Weil gut liefern geplant ist das eine, aus der Ausführung weiß es selber. Mhm. Was dann am Ende da steht, kann mal was ganz anderes sein. Wie stellst du es sicher?
Das ist sehr schwierig, weil das liegt natürlich zum Teil in der Verantwortung des Auftragsgebers. Das sind internationale Baufirmen, die natürlich auch entsprechendes Personal haben, Englisch sprechen, das ist unproblematisch. Mhm. Aber die gute Frage ist, wie geht es, kommt es zum letzten Arbeiter? Und das zeigt sich schwierig, denn was ich schon festgestellt habe, die haben sehr, sehr große Augen gemacht. Solche Geräte haben sie noch nie gesehen. Mhm. Nicht jetzt, weil die, natürlich sind sie sehr einprägend auch vom Design, aber was ihnen neu war, diese fehlenden Schnittstellen. Also inklusive integrierter Messensteuernregeln, inklusive hydraulische Schaltung. Ich muss nur noch sozusagen mit dem Kanal und mit der elektrischen Spannungsversorgung und mit meinem Kaltwassersystem noch, ich kann das direkt betreiben. Das waren Dinge, dass sie so nie kannten oder nicht kannten aus dem Projekt.
Machst du das per E-Mail dann oder rufst du die an oder musst du den Großteil vor Ort machen?
Fax können wir machen.
Fax geht, kein Problem.
Nein,
haben wir.
Faxen sie uns. Dummerweise ist da wirklich auch viel vor Ort Präsenz notwendig. Ja. Und das habe ich getan. Also ich war sehr viel in Ägypten.
Auf jeden Fall.
Im Hinblick auf die Geräteauslegung und Konfiguration, was war da so das Besondere? Also wo brauchte man da diesen flexiblen Ansatz?
Ja, wir haben sehr hohe akustische Anforderungen gehabt. Also man kann das vergleichen vom Ansatz und von der Qualität der Akustik auch mit der Elbphilharmonie in Hamburg. Mhm. Das war so etwa das Niveau, was sie da auf Theaterbühnen erwarten. Dementsprechend gab es eine sehr, sehr hohe Anforderung. Dummerweise ist
keine
es aber
Bezahlung.
Dummerweise ist es aber sozusagen in der Workmanship oder in dem handwerklichen Können der Leute vor Ort nicht angekommen oder nicht diese notwendige Sorgfaltspflicht bei dem Thema hohes akustisches Niveau. Das hat dann Schwierigkeiten gemacht.
Okay. Jetzt hast du eine Sache gesagt. Ich glaube, bis du es mal erzählt hast, habe ich das überhaupt auch gar nirgendwo mitgeschnitten. Mhm. Du sagst gerade die neue Hauptstadt. Was passiert denn da? Also für die Leute, die das gleich nochmal bei Wikipedia nachlesen wollen. Das ist ja wirklich, wenn man es mal in Dimensionen erklärt, völlig verrückt. Ja. Also was ist das Projekt dort eigentlich, was da derzeit von Herrn Al-Sisi durchgeführt wird?
Ja. Abdelrahman Al-Sisi.
Al-Sisi, genau. Lupenreiner Demokrat.
Absolut. Wenn Schellen mir was anderes behauptet. Nein, aber dazu muss man die Not oder die Pein der Ägypter verstehen. Kairo wurde irgendwann im Mittelalter 1200 oder so gegründet. Mhm. Sozusagen vom Hirtendorf zur absoluten Weltmetropole innerhalb von kürzester Zeit.
12 Millionen, wie viele Leute leben da? Ich
glaub, im Großraum Kairo 30 Millionen.
Also Jesus
man kann
Christ.
Sagen, jeder dritte Ägypter lebt im Großraum in Kairo. Aber ich denke mal, das kennt man auch von Mexico City oder anderen Riesenmetropolen. Aber hier ist das Problem, die Infrastruktur ist nicht mitgewachsen. Ja? Also es gibt kleine, viel zu kleine Abwasserkanäle. Jetzt fragt man sich, viel zu kleine Straßen, Versorgungsleitung, alles ist viel zu klein. Und es ist schon so in die Höhe gebaut, dass man da einfach nicht mehr, das ist so komprimiert, dass man einfach nicht mehr weiterkommt. Mhm. Und die einzige Möglichkeit für die Ägypter, sahen die Ägypter jetzt sozusagen eine neue, einen neuen Hotspot zu finden für all die Dinge, die sie vorhaben in Zukunft. Und die Idee ist entstanden, sie bauen eine neue Hauptstadt, ungefähr grobe Peilung, 30 Kilometer östlich von Kairo in die Wüste. Mhm. Und mit den Jahren, mit den Jahrzehnten, diese beiden Städte zu einer gemeinsamen, einzigen Hauptstadt zu vereinen, die sozusagen zusammengewächst anhand von sechsspurigen Autobahnen sozusagen. um eine gigantische Metropole zu bilden, aber die Welt noch nicht gesehen hat.
Gibt noch ein starkes Bevölkerungswachstum?
Ja.
Das heißt nicht, die 30 Millionen Leute, die ziehen dann von alt nach neu, sondern das wird einfach...
Die werden einfach 60.
Es gibt zum Teil wirklich tatsächlich, die werden umgesiedelt. Okay. Und tatsächlich sagt man denen, hey, das ist nicht mehr schön, wo ihr wohnt. Wir geben euch neue Wohnungen. Und das passiert auch schon. Und die Plätze, die dann im alten Teil frei werden, nutzt man dann...
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Also wenn man das hier machen würde, also Neukirchenbühlen wächst ja auch massiv, und dann würden wir aber in Holland jetzt bauen.
Ja, so muss man sich das vorstellen, genau.
Und die A40 verbindet das einfach bis
alle,
an die holländische
Grenze. Wir brauchen einen neuen Pass.
Wir brauchen alle einen neuen Pass.
Ja, und warum ist das so notwendig? Naja, die wachsen mit einer Geschwindigkeit, die wir nicht kennen. Ja, wir haben, ich glaube, der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 1,4 Kindern.
Ungefähr.
In Ägypten sind das tatsächlich noch 2,4. Ja? Also es ist deutlich, deutlich schneller. Mhm. Und die ganze Bevölkerung
ist deutlich jünger.
Das ist auf jeden Fall beeindruckend, zumindest auch mit der Dynamik. Ich kenne ein paar Geschichten, die du erzählt hast, wer da alle mit am Tisch sitzt und plant. Also da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal in Köln mit dir ein Bier drüber zu trinken.
Das sehr ist gerne.
Eine spannende Geschichte in jedem Fall.
Thema Akustik und Oper ist mir vorhin eingefallen. Ist das nicht in Köln, wo man zu bestimmten Zeiten, wenn die Philharmonie spielt, sperrt man doch oben drüber die Straße ab, weil man dann nicht mehr drüber laufen darf? Ne?
Ja, tatsächlich ist es gar nicht mal eine Straße, sondern es
das ist
eine
Erweiterung. Das ist diese Promenade, genau, zum Rhein.
Promenade, ne? vom Dom zum Rhein.
Genau,
und die wo ist ja niemand läuft. Hochgradig empfindlich. ist nicht richtig schwingungsentkoppelt. Ich habe aber mal gehört, irgendwann wollen die Kölner das mal angehen, weil das ist schon...
Echt?
Ja, also im Moment ist es relativ viel Aufwand, das immer zu sperren.
Und stell dir das mal vor, ey. Du planst sowas, dann hast du alles perfekt gemacht, Lüftungstechnik perfekt akustisch.
Und dann rattert dir die ganze Zeit was durch die Bude.
Und dann stellst du fest, Mist, samstags mittags laufen hier aber viele Leute und fängt an zu
sperren. Dann hörst du es nicht. Ne? Das Aalto-Theater hat das ähnlich gelöst tatsächlich in Essen, auch mit Entkopplung und auch mit Blick auf die ganze Verkehrssituation, da, die da vorbeiläuft. Auch ein super spannendes Projekt. Ich wusste, ich dachte mal, das wäre nach irgendwas benannt, aber der Architekt heißt Aalto. Das ein Finne. Ja. Spannendes Projekt, aber nicht mit unserer Technik drin. Deshalb jetzt erstmal nicht weiter von Interesse.
So, jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Ne? Macht super Spaß, mit dir zu reden. Wir können ja mal heute mal enden mit einer Frage. Wir hatten ja letztens noch mal überlegt, was wir so anders machen können. Wir können mal überlegen, was ist denn das Highlight der Woche gewesen für dich, Tarek? Oder was wird noch das Highlight der Woche?
Also ich habe tatsächlich, geht es mir wahrscheinlich wie allen anderen auch, das Highlight der Woche wird die Abkühlung heute Nacht. Muss ich echt sagen, da freue ich mich sehr drauf. Auch wenn ich bauartbedingt für ein anderes Klima vorgesehen wurde. Aber ich komme hier auch an meine Grenzen und ich freue mich sehr darauf, dass wir doch ein Stück weit runterkommen.
Jetzt müssen wir sagen, wir haben heute den, ich glaube, 2. Juli.
Heute ist der 2. Juli, der heißeste Tag.
Im Wetterrückblick nochmal reinschauen, jetzt ist es wirklich unglaublich heiß.
Es ist so fast 40
also das,
Grad.
Also das Highlight wird die Abkühlung.
Ja.
Jetzt die Frage, was ist das Lowlight?
Was ist so bisher der Tiefpunkt gewesen?
Letzte Nacht, ich weiß nicht, wie es euch ging.
Also ich hatte 32,4 Grad.
Ich hatte 22, gestern knapp 20 Grad.
Ja, da war ich besser mit 28, aber ich fand es anstrengend. Und ich denke, die nächste Nacht wird deutlich besser, hoffentlich, oder?
Ja, die wird auch wieder 20 Grad. Also die wird konstant sein.
Jetzt, ich frage.
Das
ist schon zweimal gesagt.
Okay,
wie machst du das denn mit den 20 Grad, Martin?
Ich habe eine Wärmepumpenanlage bei mir zu Hause verbaut. Dann nochmal vielen Dank an die Bundesregierung für ihre Förderung dafür. Und das mache ich natürlich aus Effizienzgesichtsgründen, weil mit der Wärmepumpentechnik habe ich natürlich die Möglichkeit, Kälte und auch Wärmeenergie in das Gebäude einzubringen, die dann für eine nachhaltige Kühlung sorgt.
Sehr schlau.
Das ist wirklich. Das finde ich gut. Es war, sagen wir mal, schon eine Überwindung für mich, aber ich finde halt, gerade weil wir über sommerlichen Hitzeschutz sprechen und auch da durchaus nicht investitionsbereit sind, leider, egal ob zentral oder dezentral an der einen oder anderen Stelle. Aber überlegenswert gerade jetzt, wer gerade sich in Pflegeheimen befindet, Krankenhäusern oder in Schulen.
Das ist ein richtiges Problem tatsächlich, ne?
Da merkt man, und das ist das Witzige dabei, tatsächlich, das kann ich so sagen, ich überwache die ganze Anlage ja auch. Ich habe tatsächlich für den gestrigen Tag komplett, für die gesamte Temperierung von morgens an nach dem Stoßlüften bis abends zum Ausschalten 5 Kilowattstunden elektrische Energie verbraucht. Ich habe aber deutlich mehr über meine PV-Anlage erzeugt. Also alle die Leute, die sagen, das ist ein Klimakiller, Nee, ist es nicht, ehrlicherweise. Das funktioniert gut und ist auch mit einem nachhaltigen Kältemittel versehen. Also von daher.
Meistens, wenn es sehr warm ist, hat man auch viel Sonneneinstrahlung.
Das ist überraschend.
Ich baue das auch irgendwann ein. Was ich tatsächlich spannend finde, ist den Effekt, den man dann sehen kann, manchmal mit der Nachtkühlung. Ne? Habe ich heute noch dran gedacht, weil bei mir ist nämlich immer so, wir haben unser Schlafzimmer unterm Dach, gibt es total viele Dachflächenfenster. Abends wärmster Raum im Haus, morgens kühlster Raum. Und dann denke ich manchmal schon, ne, das ist ja auch der Effekt, den wir bei Schullüftungssystemen oft quasi mit nach vorne stellen als ein Argument. Man kann halt einfach nachts die Kälte nutzen.
Freie Kühlung. Und
quasi das Gebäude als Speicher nutzen.
Natürlich.
Und damit kann man so viel schon besser machen. Und das ist ja quasi Energie, die ist ja da.
So. Ist so. Oder auch mit einer Bauteiltemperierung arbeiten. Die Decken sind sowieso frei. Ja. Also man kann es kombinieren. Ich finde es immer wieder überraschend, wie einfallslos teilweise gebaut und geplant wird und wie wenig Geld dann zur Verfügung steht, wenn die wenn es wirklich zum Schwur kommt. Ne? Also von daher. Nichtsdestoweniger, Tarek, wir freuen uns, dass du da warst.
Das hat mega Spaß gemacht. Komme gerne wieder.
Oh, das habe ich jetzt gehofft, dass er das sagt.
Ja, dann müssen wir nämlich auch mal eine englische Variante machen mit dir.
Wir kommen auf jeden Fall wieder auf dich zurück. Da gibt es auch ganz viele spannende Geschichten, glaube ich.
Absolut. So ist es.
Freue mich drauf.
Lassen Sie sich nicht zu warm werden, wenn Sie das hören, hier hoffentlich temperiert im Auto, klimatisiert oder bei den 12 Grad, die uns dann jetzt erwarten. Auf jeden Fall bleiben Sie uns gewogen. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie Martin Lenz direkt bei LinkedIn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.